Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Ich glaube, wenn du hörst, was deine Mitarbeiter sagen oder eine spezielle Person und dann denkst, Mensch, das könnte mir vielleicht ändern, dass die Person vielleicht besser arbeiten kann, da bin ich sicher, Danny, dass dann auch die Ergebnisse besser werden. Aber du musst halt zuhören, du musst dich dafür interessieren. Eigentlich ist es ja auch so, Danny, dass wenn du etwas sagst, es nicht tust, kannst du dir ja selber nicht vertrauen. Und wenn du dir nicht vertrauen kannst, wie können Mitarbeiter dir jemals vertrauen?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist das Potenzialprinzip? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren David A. Martin eingeladen. Zu seinem Buch Das Potenzialprinzip – Talente entfesseln und Führung im Wandel neu entdecken, erschienen im Fahlen Verlag. In einer Zeit, in der Unternehmen vor nie dagewesenen Herausforderungen stehen, ist es entscheidend, nicht nur die Strukturen, sondern auch die Kultur und das Innenleben ihrer Organisation zu transformieren. Entdecken Sie mit Das Potenzialprinzip einen innovativen Ansatz zur Entfaltung verborgener Talente und zur Neudefinition von Führung im Wandel. Erleben Sie, wie Sie durch die Fokussierung auf die interne Entwicklung und die Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen können. Aber bevor wir über das Buch sprechen, lieber David, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Hallo Danny, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Sehr gerne stelle ich mich kurz vor. Ich bin David Martin. Ich habe eine lange Historie in der Unternehmensberatung und irgendwann dann auch so nach 10 Jahren angefangen, mich mit Coaching zu beschäftigen, auch eine Ausbildung gemacht. Und der Hintergrund, und das auch auf deine Frage, warum bin ich der Mensch geworden? Ich habe mich schon immer für Menschen interessiert, weil ich persönlich Menschen unheimlich spannend finde. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Jeder Mensch hat Talente und Begabung und es geht darum, diese Talente und Begabung bestmöglich einzusetzen. Und ich glaube, wenn wir das tun, haben wir einmal eine persönliche Zufriedenheit, weil wir in dem aufgehen, was wir tun. Und ich glaube auch, dass die Ergebnisse unheimlich positiv und erfolgreich sind. Und ich habe vieles gesehen in Unternehmen, bei Kunden, aber auch in meinen Coachings, dass Menschen sehr unzufrieden sind. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, Mensch, was machen wir eigentlich? Warum ist gerade auch die Arbeitswelt so, dass Menschen klein gehalten werden, sich nicht entfalten können? Und das hat mich immer mehr getrieben. Und dann habe ich immer gesagt, dass ich muss einfach mal diese Themen rausschreiben. Und das ist dann auch zu diesem Buch geworden. Und der Mensch, der ich heute bin, ist einfach durch die Erfahrung und diese Leidenschaft, die ich in der Tat für Menschen habe, weil ich sie sehr, sehr spannend finde.
Mhm. Dein Buch heißt ja nun Das Potenzialprinzip. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Was ist das Potenzialprinzip?
Das Potenzialprinzip ist das, ich habe es eben schon ein bisschen anklingen lassen, Danny. Ich glaube, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat Talente und Fähigkeiten und das ist das Potenzial, was wir haben. Und ich glaube, wenn wir genau in diesen Bereichen arbeiten und uns auch bewegen, setzen wir unser Potenzial frei und können sehr zufrieden werden mit dem, was wir tun. Und ich glaube auch, dass die Ergebnisse sehr gut sind. Und das ist das Potenzial, was jeder in sich trägt. Und es geht eigentlich darum, diesen Schatz, den wir haben, zu heben und zu erkennen auch, wer sind wir denn? Was kann ich denn gut? Und wo will ich denn auch meine Zeit mit beschäftigen? Und das ist das Potenzialprinzip.
Für wen hast du das Buch geschrieben?
Das Buch habe ich geschrieben für Unternehmen, um einfach zu schauen, wie kann ich auch Mitarbeiter besser entwickeln. aber letztendlich auch für jeden Einzelnen. Weil das, was ich dir eben schon ausgeführt habe, ist ja, es geht ja um uns, um jeden von uns. Wie werden wir eigentlich zu dem, den wir sein können, weil wir diese Potenziale haben? Und ich kenne in meinem Umfeld auch Menschen, die eigentlich, seitdem sie arbeiten, immer was machen und sagen, oh, das macht mir irgendwie keinen Spaß. Sonntags kriegen sie schon die Depression, gehen montags zur Arbeit. Und da sage ich auch, Mensch, dann mach doch was anderes. Wenn dir das keine Freude bereitet, dann mach doch irgendwas anderes. Und bei vielen Menschen ist, glaube ich, da auch vielleicht die Furcht, irgendwas zu ändern. Und was ich versuche, ist einfach Mut zu machen. Es einfach mal auszuprobieren, in sich reinzuhören. Was treibt mich tatsächlich an?
Mhm. Du startest in deinem Buch ja gleich mit der Aussage, Unternehmer starten, Unternehmer starren auf die falsche Schlange.
Ja.
Was ist die falsche Schlange?
Die falsche Schlange ist, dass wir sagen, dass Unternehmen häufig sagen, ich kenne es ja auch, ja, wir müssen noch weiter wachsen. Double Digit Growth. Das ist so dieses Typische aus den Umfelden, wenn du auch in der Unternehmensberatung groß wirst, dass wir immer mehr wachsen müssen und KPIs effizienter werden. Aber das, was eigentlich die große Herausforderung ist, ist der demografische Effekt. Das heißt, wir werden immer weniger. Bis 2060 sind ungefähr ein Drittel der Arbeitskräfte, sind ungefähr 13 Millionen weg. Die sind dann in Rente gegangen. Das heißt, die Unternehmen müssen sich heute schon bemühen, Arbeitskräfte zu halten, die guten zu halten, diese auch weiterzuentwickeln und auch attraktiv sein für neue Mitarbeiter, weil es wäre nicht mehr, sondern immer weniger. Und du musst halt schauen, wenn du irgendwann mal in einem Unternehmen zu wenig Mitarbeiter hast, und es ist ja teilweise schon so, dass in Bereichen auch heute schon Mitarbeiter fehlen. Und das bedeutet, die Mitarbeiter, die vor Ort sind, müssen im Zweifel viel mehr arbeiten, um einfach diese Arbeit auch aufzuhalten oder aufzufangen. Was natürlich im schlimmsten Fall zu Arbeitsüberlastung führen kann, Unzufriedenheit und auch Burnout. Das heißt, es geht darum, darauf zu schauen, weil wir werden immer weniger und wir müssen heute anfangen, Mitarbeiter weiterzuentwickeln, auch sie zu halten, attraktiv zu sein. Und das ist die falsche Schlange.
Mhm. Können wir denn jetzt die Arbeitsmigration als Lösung sehen?
Arbeitsmigration teilweise. Also du musst natürlich schauen, wo kriegst du auch die Mitarbeiter her? Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten oder auch Aktionen, aus dem Ausland Mitarbeiter zu rekrutieren. Da müssen wir natürlich auch attraktiv sein. Und ich meine, ich weiß nicht, wie du siehst, Deutsch ist ja jetzt nicht so eine ganz einfache Sprache zu lernen. Und die Frage ist, warum sollen Menschen aus dem Ausland zu uns kommen, auch hochgebildete Menschen? Warum sollen die hierher kommen, wenn wir schon mal das Sprachbarriere haben oder auch die Freundlichkeit aufgenommen zu werden? Also das, ich glaube, da sind wir vielleicht nicht ganz so attraktiv wie andere Länder. Bräuchten tun wir auf jeden Fall die Mitarbeiter, um einfach diesen demografischen Effekt aufzuhalten. Aber die Frage ist, sind wir attraktiv genug? Und ich fürchte aktuell, dass wir das nicht sind. Weil du siehst ja auch, wie viele Menschen nach Deutschland kommen oder nicht kommen.
Ja, jetzt kommt der zynische Danny und der sagt, naja, Gott sei Dank sind die anderen Länder gerade unfreundlicher als wir. Das heißt, eines der Länder, die meiste Sogwirkung hatten, die USA, die verprellen jetzt gerade en masse ihre Leute. Ja. Aber natürlich kann es keine Lösung sein, dass die anderen schlechter sind als wir. Ich merke nur gerade, dass dieser Brain Drain jetzt auch irgendwo ankommt. Und wenn man jetzt neue Technologien anschaut, Google hat gerade eine nagelneue Technologie eingestellt, dass bei Google Meet automatische Live-Synchronisation stattfindet. Das heißt, ich kann mir quasi den brasilianischen Ingenieur anstellen, zur Rate ziehen, weil ich quasi in einem Meeting das komplett live übersetzt kriege. Aber das ist natürlich nur wieder eine Flucht, aber trotzdem eine spannende Entwicklung. Oder wie würdest du das beurteilen?
Ja, absolut. Absolut.
Du gehst in deinem Buch auch auf sogenannte Zeitfresser ein Unternehmen. Und wir haben eben schon mal, du hast eben schon mal gesagt, es gibt so KPIs. Es gibt eine extrem hohe Arbeitsverdichtung in inzwischen. Du hast es auch gesagt, es gibt einen Fachkräftemangel. Die Leute müssen quasi auch andere Funktionen ausfüllen. Und ich sage mal, jedes Tool, was hinzukommt, nimmt vielleicht Arbeit ab, aber es führt ja dazu nicht, dass die Arbeit weniger wird, sondern dass Leute mehr schaffen müssen. Das heißt, Beispiel, jemand ist im Marketing, früher hat er für Social Media eine Woche gehabt, jetzt hat er noch eine Stunde, weil er hat ja KI. Das heißt aber, die Quantität der Aufträge bleibt quasi gleich oder es kommt halt immer was dazu. Man schafft halt nur in weniger Zeit. Ja. Was würdest du sagen, wenn man ins Unternehmen guckt, wo gibt es so Zeitfresser, wo man sagen könnte, da könnte man echt sparen an Zeit?
Ein sehr großer Zeitfresser, den ich wahrnehme, sind Meetings. Es hat ja gerade in der Corona-Zeit unheimlich an Intensität gewonnen, diese Meetings. Klar, man konnte sich nicht mehr treffen, man musste ja irgendwie im Austausch mit deinen Kollegen bleiben, aber die Herausforderung war, dass du irgendwann nur noch Meetings hattest zu allen möglichen Themen, die leider auch teilweise gar nicht wirklich mit deiner eigenen Arbeit zu tun haben. Also ich hatte das auch aus der eigenen Erfahrung. Ich habe teilweise den ganzen Tag war ich in Meetings, wirklich von früh bis spät, und habe mich dann abends gefragt, eigentlich meine Arbeit habe ich heute nicht getan, weil ich gar nicht mehr dazu gekommen bin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, effiziente Meetings zu machen. Was ist das Thema? Wer ist der Teilnehmerkreis? Wen brauchen wir wirklich? Und eine klare Agenda, was wollen wir heute besprechen? Und, was auch ganz wichtig ist, Zeitmanagement. Also, ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder unsere Zuhörer. Du machst ein Meeting auf und die Kollegen kommen dann teilweise zu spät, weil ein anderes Meeting überzogen ist. Die sind mit dem Kopf noch ganz woanders und du brauchst dann erstmal eine ganze Zeit, um die Leute erstmal zur Ruhe zu kriegen, einzufangen und letztendlich auf das neue Thema einzunorden. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu schauen, Meetings rechtzeitig zu beenden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, das zu tun. Ein weiterer Zeitfresser, der jetzt so ein bisschen sich auch noch verstärkt, weil der Trend mehr wieder zurück ins Büro ist, dieses ganze Pendeln. Also morgens hin, abends zurück, im Stau stehen. Ich glaube auch, dass man die Zeit besser nutzen kann, weil sind wir mal ehrlich, auch im Auto kannst du teilweise nicht gut telefonieren, weil du in irgendwelchen Funklöchern bist und dann kannst du im Auto auch nichts aufschreiben. Das kann man machen, aber es ist nicht so, als wenn du, sag ich mal, an deinem Arbeitsplatz sitzt und ein Meeting machen kannst vor Ort oder auch elektronisch. Und auch die Zeit, die verloren geht den Mitarbeitern durch dieses Pendeln. Ich glaube, das muss nicht so sein, dass man tatsächlich Vollzeit wieder zurück ins Office muss. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, Danny, wir sind soziale Wesen und es ist auch gut, im Austausch zu sein, weil so diese klassischen Kaffeeküchengespräche, die man vor der Corona-Zeit häufiger geführt hat, das sind ja, sag ich mal, wertvolle Gespräche, weil es da nicht unbedingt um die Arbeit geht, aber das, den sozialen Kontakt oder den Austausch. Und ich glaube, wir sind soziale Wesen und wir arbeiten ja auch miteinander. Und ich glaube, es hilft ungemein, wenn man Menschen auch auf einer anderen Ebene begegnen kann und vielleicht einfach mal ein charmantes Kaffeegespräch führt über Gott und die Welt oder was man noch im Privaten tut. Weil ich glaube, wenn man eine Basis hat, kann man auch viel besser miteinander arbeiten. Das heißt, auch das ist wichtig, ja, das zu tun.
Was würdest du sagen, wie kann es gelingen, für Führungskräfte effiziente und effektive Meetings zu gestalten? Punkt, genau. Was würdest du sagen, wie kann das gelingen, diese Zeitfresser zu minimieren?
Also ich glaube, ganz klar, was ist das Ziel des Meetings? Was wollen wir in dem Meeting erreichen? Ich glaube, das muss ganz klar definiert sein. Und dann auch ganz klar, wer muss tatsächlich teilnehmen? Brauchen wir die Leute, die jetzt eingeladen sind, oder brauchen wir sie nicht? Wer hat welche Aufgabe und wer hat auch welche Expertise zu dem Thema, was wir besprechen wollen? Ich glaube, das ist essentiell wichtig. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, immer zu überlegen, brauchen wir ein Meeting in dem größeren Rahmen oder tut es nicht vielleicht auch ein Gespräch in einem kleineren Rahmen? Und dann, ganz wichtig, Zeitmanagement. Und im Zweifel kürzer als länger.
Jetzt kenne ich es noch aus meiner Corporate-Zeit. Wenn man nicht in einem Meeting geladen ist, ist man nicht wichtig und dann ist man knatzig. So, das heißt, irgendwie wollen alle in dem Meeting sein, weil das ein interessantes, spannendes Projekt. Und irgendwie, wenn ich nicht in dem Meeting bin, bin ich auch nicht wichtig. Das heißt, da gibt es auch immer so ein bisschen den Krieg der Eitelkeiten. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie nimmst du das wahr?
Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe gerade überlegt, also ich war immer froh, wenn ich an Meetings nicht teilnehmen musste. Also gerade wenn es Meetings waren, wo ich sage, das ist nicht mein Thema. Weil letztendlich, wofür werden wir bezahlt? Wir werden dafür bezahlt, dass wir unsere Aufgabe erledigen. Dafür, wofür, für das Thema, zu dem wir eingestellt wurden. Und alle Themen, die damit nichts zu tun haben, habe ich immer versucht zu meiden, weil nochmal, dann habe ich sonst das Gefühl oder abends das Problem, dass ich in ganz vielen Meetings war, aber meine eigentliche Arbeit nicht erledigt habe. Und das kann für keinen sinnvoll sein. Weder für das Unternehmen noch für mich, weil es mir ja auch eine gewisse Art von Befriedigung oder Unbefriedigung gibt, wenn ich abends feststelle, huch, ich habe eigentlich nicht das gemacht, was ich heute machen wollte, was auch irgendwo für meinen Job oder für meine Aufgabe wichtig ist.
Du schreibst in einem Kapitel Double Happiness Growth anstatt Double Digit Growth.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter?
Ich glaube, dass in Unternehmen die Mitarbeiter das Wichtigste sind. Und ich glaube, wenn es Mitarbeitern gut geht, wenn sie sich gehört fühlen, wenn sie ihre Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen können, dann glaube ich, kriegst du ein gutes Betriebsklima. Die Kultur wird eine angenehme. Und es ist ja dieses Gefühl, was trage ich persönlich zu einer Sache bei, zu einer Mission? Und ich glaube, wenn Mitarbeiter diese Freiheit haben, auch Entscheidungen treffen können, dann führt das zu einer Art von Zufriedenheit. Und ich glaube, wenn du das hast, dann kommen Ergebnisse auch von ganz alleine. Und das ist dieses Double Happiness Growth statt Double Digit Growth. Es ist einfach eine andere Perspektive. Ich glaube, die Ergebnisse folgen der Zufriedenheit der Mitarbeiter und dem Engagement, was sie mitbringen.
So, jetzt kenne ich ja, wie ich getickt habe, jetzt kenne ich meine Manager und die sagen, okay, alles schön und gut, aber wie kann ich das messen? Also, ich bin ja KPI-driven, wie kann ich messen, ob ich jetzt ein Wachstum in dem Bereich habe oder nicht?
Naja, also, das siehst du ja in den KPIs relativ schnell. Ich glaube, es geht immer darum, warum funktionieren Sachen nicht? Und da sage ich entweder, jemand möchte nicht oder er kann nicht. Ja, wenn er nicht möchte, ist die Frage, warum möchte er nicht? Ist er im falschen Job? Wenn er nicht kann, kannst du überlegen, braucht er vielleicht irgendwie eine Unterstützung, eine Schulung? Obwohl ich grundsätzlich sage, wenn jemand wirklich möchte, findet er auch Wege, es hinzubekommen. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich glaube, ein großer Schlüssel ist in dem Miteinander sprechen, zuhören. Und in der heutigen Zeit, also ich habe auch mit meinen Vorgesetzten viele Geofixes gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich ging es da nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Zahlen, Daten, Fakten. Und eigentlich gar nicht die Frage, passt das so, was können wir vielleicht besser machen, gibt es irgendwelche Themen? Und ich glaube, dass in Unternehmen da auch ein verborgener Schatz liegt, ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, wenn du hörst, was deine Mitarbeiter sagen oder eine spezielle Person und dann denkst, Mensch, das könnten wir vielleicht ändern, dass die Person vielleicht besser arbeiten kann, da bin ich sicher, Danny, dass dann auch die Ergebnisse besser werden. Aber du musst halt zuhören, du musst dich dafür interessieren.
Wenn ich jetzt so ein KMU nehme, so bis 150 Mitarbeiter, ein Garagentorhersteller, also sowas in dieser Richtung einfach. Und wir sind in einem kleinen Dorf oder wir sind so ein Hidden Champion, das heißt, wir sind so auf dem ländlichen Raum. Du schreibst ja, es gibt 50% ungefähr der Mitarbeitenden sind wechselwillig. Und die Gallup-Studie zeigt auch, wie hoch diese innere Kündigung schon ist. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, ne, ein Geschäftsführer sagt dann, naja, Danny oder David, ich habe jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also wenn wir sagen, der hat das und das Potenzial, aber ich brauche trotzdem einen, der verpackt, ich brauche einen, der konstruiert, ich brauche einen, der beim Kunden ist.
Ja.
Wie würdest du denen das sagen, dass es nicht nur so eine schöne, heile Welt ist, sondern am Ende des Tages muss ja Wert geschöpft werden und geschaffen werden.
Absolut.
Wie funktioniert da dein Potenzialprinzip?
Also ich glaube, wenn du Teams zusammenstellst oder das dein Beispiel, was du gerade gebracht hast, Daniel, da geht es ja darum, was sind die Aufgaben, was muss gemacht werden, damit die Firma funktioniert, und dann im zweiten Schritt, wenn du das weißt, musst du überlegen, okay, wen brauchst du dazu, welche Fähigkeiten muss ein Mensch haben, der genau das tun kann. Und ich glaube, die Kunst ist, dann genau diese Leute zu suchen. Weil, also ich habe das selber erlebt, dass Menschen in Jobs waren, die dort gar nicht ihre Expertise hatten und auch nicht ihre Leidenschaft. Und das wird dann immer so sein, dass die Ergebnisse nicht gut sind. Weil wenn du gegen die dann antrittst, die da genau die Leidenschaft drin haben, denen geht das leicht von der Hand und dann sind auch die Ergebnisse besser. Das heißt, was habe ich für Themen? Was will ich erreichen? Und welche Fähigkeiten braucht ein Mitarbeiter, der das tun soll, und dann genau nach diesen Menschen schauen.
Und jetzt mache ich aber trotzdem mal ein Dilemma auf. Das heißt, wir haben grundsätzlich das Thema eines Arbeitskräftemangels gerade. Das heißt, die Unternehmen, also keine Ahnung, ich brauche hier nur 200 Meter durch Würzburg laufen und sehe überall, alle suchen. Sei es ein Lagermitarbeiter, sei es ein Verkäufer, sei es ein Bäcker, sei es ein Fleischer, sei es ein Ingenieur, sei es XY.
Ja.
Das heißt, es wird ganz viel gesucht und gleichzeitig gibt es ja auch einen Bestand an Mitarbeitenden.
Ja.
Und das heißt, ein Unternehmer, ich bin jetzt mal bewusst ein bisschen bösartig gerade zu dir, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich suche mir die Leute, ja, die sind ja gar nicht so leicht da. Und gleichzeitig, na, es gibt jetzt so, wenn man so schön Low-Performer, High-Performer nimmt, ich hab Leute da. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, du möchtest gerne Chef werden, bist aber Verpacker, dann ist vielleicht das Potenzial nicht da. Was macht man da? Also die Realität ist ja eine andere Herausforderung manchmal als, ich bin ja sogar bei dir, ich schreibe selber ein Buch darüber, aber meine Rolle ist die des Zynikers heute.
Alles gut, ich kann's abhaben.
aber wie löst man gerade dieses Dilemma dann? Wie aktiviert man das? Und ich glaube ja, da gibt's ja auch Lösungen.
Ja, also sagen wir mal so, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, vom Verpacker zum Chef werden, ist halt die Frage, welche Schritte gibt es dahin? Ja, und ich glaube, also Chef, eine meiner Meinung nach ganz wichtige Voraussetzung, wenn du Mitarbeiterführung hast, ist, du musst dich wirklich für Menschen interessieren. Das ist meiner Meinung nach ganz essentiell, weil wie willst du jemanden führen, wenn du dich eigentlich gar nicht für die Menschen interessierst oder die Person? Ich glaube, du brauchst ein intrinsisches Interesse an Menschen. So. Und natürlich ist es ja so, du kannst nicht, wenn du jetzt Verpacker bist, gleich, weiß ich nicht, 3-4 Stufen hochsteigen, weil das ist ja auch eine Reise dahin. Ich glaube, es geht darum zu gucken, hat denn ein Mensch ein potenzielles Potenzial? Wo will er denn hin? Und wenn jetzt einer sagen würde, Danny, der Verpacker, und sagt, hier, ich möchte mal Chef werden, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich den denn da hinkriegen? Das möchte er gerne haben, dann lass uns doch mal einen Plan aufmachen, wie ich diesen Mitarbeiter weiterentwickle. Ja, was sind denn die Kompetenzen, die er braucht? Ja, was muss er denn vielleicht noch lernen? Weil das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn du Interesse hast, kannst du per se alles lernen. Ja, so würde ich das letztendlich versuchen aufzubauen.
Mhm. Du beschäftigst dich auch mit dem Thema Leadership und sagst, es gibt sogar eine revolutionäre Formel zum Erfolg. Was sind deiner Meinung nach Merkmale von guter Führung?
Ich denke, ganz entscheidend, gute Führung fängt erstmal bei mir an. Das heißt, wenn ich mich nicht führen kann, bin ich mir auch sicher, dass ich keine anderen Menschen führen kann. Es fängt ja, also ich bin kann das mal kurz ausführen. Ich bin relativ organisiert. Ich mache morgens, wenn ich aufstehe, ich nenne das mal so eine Hour of Power. Da mache ich ein bisschen Gymnastik, Stretching, ein bisschen Sport. Und dann setze ich mich hin und plan meinen Tag. Ich habe jeden Morgen 5 Fragen, die ich schriftlich per Hand beantworte. Und die erste Frage fängt damit an, warum ist der Tag eine Chance? Was ist heute wichtig? Wofür bin ich dankbar? Welche Erfolge habe ich jetzt erzielt gestern? Und die 5. Frage ist, was habe ich gelernt? Und das mache ich seit vielen, vielen Jahren jeden Morgen. Und ich kann dir sagen, dass das ganz viel mit mir persönlich gemacht hat. Gerade die Frage, wofür bin ich dankbar? Weil es gibt ja Menschen, die immer nur das sehen, was sie nicht haben und dadurch gar nicht sehen, Mensch, was haben die denn eigentlich? Also beispielsweise ein Punkt Gesundheit. Wir können so dankbar sein, dass wir gesund sind, dass wir morgens aufstehen können, uns bewegen können. Und häufig ist es ja leider so, dass uns das erst auffällt, wenn es mal nicht geht. Also ich hatte letztes Jahr, Danny, ich habe gedacht, ich versterbe, ich hatte einen Hexenschuss. Der hat das erste Mal in meinem Leben und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte auch nicht mehr laufen. Also es war wirklich ein Desaster. Und dann habe ich irgendwann mal die Situation gehabt, dass ich Durst hatte und meine Frau war am Arbeiten und ich bin dann bei uns in die Küche gegangen. Runter bin ich noch gut gekommen, nur hoch. Die Treppe war so gewandelt und dann hatte ich genau in der Mitte der Treppe kam der Hexenschuss nochmal und ich lag auf der Treppe und du kannst dir vorstellen, es ist etwas unglücklich, auf einer Treppe zu stranden, wenn du dich nicht bewegen konntest. Und ich habe das nur geschafft, durch Atemübung raus aus diesem Schmerz zu kommen. Und ich habe es geschafft, ins Bett zurückzukommen und lag dann da und dachte so, okay, ich nehme das jetzt an, ich kann mich gerade nicht bewegen, ich bleib jetzt hier einfach liegen. Aber da ist mir so bewusst geworden, wie dankbar ich sein kann, wenn ich mich normalerweise gut bewegen kann. Ja. Und eine weitere wichtige Sache, die habe ich eben noch nicht erwähnt, ist auch Mindfulness und Atemübung, weil es ist ja so, dass wir, oder die Kunst ist es, in dem Moment zu sein, in dem Jetzt. Und in das Moment kommst du eigentlich nur durch deinen Atem, weil der ist im Jetzt. Und in der Regel ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass unser Geist immer hin und her geht von Zukunft, Vergangenheit. Und das macht dir eine furchtbare innere Unruhe. Und für Führungskräfte ist es ja ganz wichtig, in dem Moment zu sein, zu entscheiden zu können, muss ich jetzt auf einer Sache, die gerade passiert ist, jetzt reagieren? Oder kann ich noch innehalten und später reagieren? Und dieses Bewusstsein machen, da ist es ganz entscheidend und essentiell, im Jetzt sein zu können. Und hilfreich ist wirklich, auch aus meiner eigenen Erfahrung, Meditation und Atemübung. Weil das integrale Führen ist ja genau die Kunst. Also 5% der Leader können integral führen, aber die Wirksamkeit von integral führen, nagel mich jetzt nicht fest, ist glaube ich bei 95%.
Und das, was verstehst du unter integraler Führung?
Integrale Führung, ich erkläre es gerade, du hast reaktiv, also eine Sache passiert, du reagierst sofort, ja, weil das so dein erster Impuls ist. Es kommt ein Reiz und du reagierst. Und die Kunst ist ja wirklich, diesem Reiz widerstehen zu können. Das ist ja auch so, stell dir vor, du bist in einem Gespräch mit irgendeinem unangenehmen, mit einer unangenehmen Person. Und die triggert sowas in dir, ja, und denkst so, oh Mensch, der kann mich mal, ja, und dann sagt die Person was und dann reagierst du sofort und sagst vielleicht etwas, wo du später sagst, ach, war zu viel, hätte ich nicht machen sollen. Und die Kunst, sich da einfach in dem Moment zu sein und überlegen zu können, kann ich das jetzt stehen lassen, ohne zu reagieren? Das ist das, was dich dann in reaktive Führung bringt, ja, das und dann später das Integrale. Und das ist das, die Möglichkeit haben zu unterscheiden, muss ich sofort reagieren oder kann ich es gerade mal stehen lassen? Also ein Beispiel, es brennt, da musst du sofort reagieren. Da macht es keinen Sinn, dass du überlegst, oh, was könnte ich denn jetzt irgendwie tun? Ach, es ist nur irgendwie das kleine Zimmer, da ist eh nicht viel drin. Musst du sofort reagieren. Aber jetzt bei so einer, dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, mit einer Diskussion mit jemandem, wo das irgendwo emotional wird und auf eine Ebene kommt, die man vielleicht nicht will, dann ist es vielleicht manchmal klug, nicht sofort darauf zu reagieren.
Ja, ich nehme mein Dilemma auf, weil ich ganz oft so gehandelt habe. Das heißt, ich habe immer ganz oft Sachen, ich habe später reagiert, ich habe es erstmal stehen lassen. Manchmal, war auch nicht immer für die Karriere förderlich, habe ich direkt reagiert. Ja. Auch gern gegenüber Vorgesetzten. Und jetzt meine Erfahrung, strategisch war das eine klug, den Frust, den Ärger runterzuschlucken, weil es Karriere förderlich war, aber auf der langfristigen Ebene hat sich doch schon Frust angesammelt. Und wenn wir jetzt beim Thema Authentizität sind, ist ja die Frage, ob ich situationsspezifisch nicht manchmal auch emotional frei agiere, weil es authentisch ist und mich dann langfristig nicht belastet. Wie ist da deine Erfahrung und was würdest du da sagen? Was ist da der richtige Weg?
Naja, wenn du auf eine Situation nicht sofort reagierst, bedeutet das ja nicht, dass du nicht im Nachgang nochmal das Gespräch führen kannst. Und du hast vollkommen recht, es ist nie förderlich, wenn du Ärger oder Frust irgendwie in dich reinfrisst, sondern das ist ja das, was dich dann belastet. Das sind ja dann nach der Situation die Gedanken, die immer wieder kommen, die dann den Ärger in dir hochholen, weil dich die Situation ja geärgert hat. Und eine Überlegung ist ja hier, wenn du die Emotionen, wenn die im ersten Moment runtergekommen sind, ja, und du da aus dem Gespräch rausgegangen bist, was weiß ich, durch den Park gelaufen bist oder am nächsten Tag eine Nacht drüber geschlafen hast, nochmal das Gespräch zu führen, weil es ist vollkommen richtig, auch Grenzen zu setzen, zu sagen, was fand ich gut, was fand ich nicht gut. Aber es ist meistens nie förderlich, das aus einer emotionalen Moment heraus zu tun. Also, wir sind ja alle Menschen und es ist natürlich schwer, wenn dich Sachen so triggern und bei dir irgendwie das Rotlicht hochgeht. Das hat ja ganz viel mit dir zu tun, sondern es ist ja ein Moment, den jemand in dir herausbringt.
Aber wenn jemand, ich gehe direkt rein, ja. Jetzt kommt jemand zu spät zu einem Meeting. So, ja. 5 Minuten, ist nicht das erste Mal, das zweite Mal. Alle sitzen da, ich bin Führungskraft.
Ja.
Wie reagiere ich? Also ich bin ja jetzt verärgert, dass er zum wiederholten Male zu spät kommt.
Ja.
Wie würdest du handeln?
Ja, also wenn das per se immer passiert oder öfters passiert, würde ich in einem Zweiergespräch mit der Person sprechen, weil ich meine, wenn du zum spät zum Meeting kommst, bist du ja auch respektlos für alle die, die nämlich pünktlich im Meeting sind. Und ich glaube, es ist immer gut, respektvoll miteinander umzugehen. Und ich würde in einem Zweiergespräch meinen Wunsch kundtun, dass wir Meetings bitte zusammen anfangen, weil jeder plant seine Zeit ein. Ich würde aber auch mal versuchen herauszukriegen, warum ist denn diese Person immer zu spät? Weil es könnte ja auch sein, Danny, dass die Person kurz vorher aus einem anderen Meeting gekommen ist, was überzogen hat und deswegen zu spät war. Und dann sind wir wieder bei diesem anderen Thema. Pünktlichkeit zu Meetings, ja. Und ich glaube, da hilft nur miteinander sprechen. Woran liegt's? Und was kann man vielleicht tun, das zu verbessern oder das zu vermeiden? Und eine andere Sache, die ich auch schon mal gemacht habe vor vielen Jahren, wenn Leute zu spät gekommen sind, hat's 5 Euro gekostet und die haben wir dann einem sozialen Zweck gespendet, was immer sehr positiv war. Leider, Danny, ist aber die Meeting-Pünktlichkeit dann wurde immer höher und wir haben dann irgendwann weniger gespendet. Aber es hat trotzdem den Zweck erfüllt.
Mhm. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Top-Management in solchen Transformationsprozessen?
Es ist ganz entscheidend. Der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn Transformationen nicht von ganz oben mitgetragen werden und nicht nur, ja, wir haben ein Projekt aufgesetzt, macht mal, dann wird das nicht funktionieren. Weil wenn das Top-Management nicht engagiert ist, warum sollen sich andere Mitarbeiter engagieren? Weil die kriegen ja vorgelebt, auch unsere Vorgesetzten sind nicht engagiert. Ich glaube, es funktioniert nicht ohne das Commitment und auch das Engagement des Top-Führungskreises.
Es gibt ja so das Modell der Holokratie. Beschäftigst du dich auch in deinem Buch damit? Welche Potenziale siehst du da drin?
Ich glaube, dass Holokratie unheimlich spannend ist, um Verantwortung mehr in kleineren Gruppen reinzukriegen. Ja, dass du nicht mehr diese Hierarchien hast, weil die meisten Unternehmen werden ja heute noch hierarchisch geführt. Du hast oben irgendwie einen Chef, dann hast du deine Pyramide. Und wenn du diese ganzen Approval-Prozesse hast, dann geht das immer irgendwie höher. Das Problem, was du nur heute hast, es hat ja keiner mehr das gesamte Wissen. Wie denn auch? Ja, das sind Strukturen, die noch im Bereich oder zum Zeitpunkt der Industrialisierung eingeführt wurden, die ja damals auch gut funktioniert haben. Aber heute in unserer schnelllebigen Welt funktioniert das nicht mehr. Und ich denke, Holokratie ist für Unternehmen oder für Bereiche in Unternehmen gut, um auch schneller agieren zu können und auch bessere Ergebnisse zu erreichen, weil du Menschen befähigst und auch lässt, Sachen zu entwickeln, auch selbst zu entscheiden. Und du eben nicht mehr irgendwie bei jeder Entscheidung die Hierarchiebereich hochgehen musst, weil das sind ja auch Zeitfresser, ja, weil ich kenne das auch, komme aus der Beratung, wenn du irgendwelche Pitches gemacht hast, brauchst du immer ein Approval, um Angebot machen zu können oder Angebot abgeben zu können für das Pricing. Und ich habe mir oft gedacht, Mensch, wir wissen doch schon selber, ob das sinnvoll ist. Weil ich glaube, keiner von denen, die ein Angebot machen, machen ein Angebot, also würde ich jedenfalls nicht machen, wenn ich weiß, das macht gar keinen Sinn, ja. Und dass wir natürlich als Unternehmen auch Geld verdienen müssen, das ist natürlich auch klar. Ja. Deswegen auf deine Frage, ich glaube, das kann Unternehmen deutlich schneller machen, die Holokratie. Und auch engagierter.
Dein Buch heißt ja Talente entfesseln und Führung im Wandel neu denken. Wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie kann es Führungskräften gelingen, Talente zu entfesseln?
Zuhören und Menschen zu verstehen. Es ist auch extrem wichtig, ein Safe Room zu haben, weil es wird dir dein Gegenüber nie wirklich seine Sichtweise sagen, wenn die Person befürchtet, dass das vielleicht negativ für die Person persönlich oder für die Karriere sein kann. Das heißt, wenn Sachen nicht gut laufen und du von deinem Team oder von deinen Mitarbeitern hören willst, Mensch, was können wir denn besser machen, wird das nie nur funktionieren, wenn du eine Kultur der Offenheit und der Sicherheit gibst. Das ist die Basis. Und dann brauchst du Zeit für deine Mitarbeiter. Ich finde das immer total faszinierend, wenn Führungskräfte sagen, was weiß ich, ich habe 200 Mitarbeiter geführt, kann mir kein Mensch erzählen, du kannst keine 200 Mitarbeiter führen. Du kannst, glaube ich, ganz ehrlich, wenn du schon 10 führst, ich habe das mal gemacht, dass wenn du das machst und regelmäßig im Austausch warst, dann ist das fast irgendwann ein Vollzeitjob. Ja? Ich glaube, du brauchst Zeit. Du musst wirklich reinhören in Gesprächen und auch das Wissen, die Ideen der Mitarbeiter abgreifen. Und Mensch, wie würdest du denn das machen? Wir haben hier ein Problem. Ihr arbeitet doch da drin. Was habt ihr denn für Ideen? Wie können wir es besser machen? Oder wir haben ein Problem mit dem Kunden XYZ. Was nehmt ihr denn mit? Was habt ihr denn für Ideen? Und ich glaube, wenn du das tust, Und das ist diese Entfesselung. Dann ermutigst du auch deine Mitarbeiter, einfach ihren Input zu geben, ihre Ideen zu geben. Und ich glaube, wenn du als Mitarbeiter deine Ideen eingeben kannst, ja, und feststellst, Mensch, ich werde gehört, das motiviert. Weil du dann feststellst, Mensch, du bist ja ein Teil des Großen, du kannst was bewirken. Und ich glaube, diese Wirksamkeit ist für jeden ganz, ganz wichtig. Und so, glaube ich, können Führungskräfte auch Mitarbeiter entfesseln. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern letztendlich das gesamte Unternehmen. Und ich bin sicher, Danny, dass Unternehmen so deutlich erfolgreicher sein können.
Mhm. Ich fand, das war ein super Schlusswort für den Hauptteil. Aber gibt es noch so einen Teil, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt haben wir so ein bisschen über mein Buch gesprochen, aber hier ist noch ein Teil, der ist mir total wichtig, den haben wir noch gar nicht besprochen.
Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ist dieses Walk Your Talk. Das ist unheimlich wichtig, wenn ich etwas sage, es tatsächlich auch zu tun. Als Führungskraft, weil wie wirst du denn glaubwürdig? Und Menschen wären nie glaubwürdig, wenn sie was sagen, aber anders handeln. Ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig, weil du brauchst ja auch als Führungskraft oder Mitarbeiter brauchen in Führungskräften eine Verlässlichkeit. Die müssen die Idee haben, Mensch, was ist denn das für ein Mensch? Kann ich ihnen vertrauen? Und Vertrauen fängt ja damit an, das zu tun, was man selbst sagt. Und eigentlich ist es ja auch so, Danny, dass wenn du etwas sagst, es nicht tust, kannst du dir ja selber nicht vertrauen. Und wenn du dir nicht vertrauen kannst, wie können Mitarbeiter dir jemals vertrauen?
Sehr schön. Dann hätte ich jetzt noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Bitte.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ui, da gibt es ein paar, aber das Erste, was mir da im Kopf kommt, ist das Folgende. Wir hatten einen neuen Kunden geöffnet in der Beratung, das erste Projekt verkauft. Und es war etwas herausfordernd, auch mit der Führungsebene, mit der Top-Führungsebene, weil die waren sehr stark involviert in Details und haben dann die eigenen Kollegen und auch unsere Berater ein bisschen wuschig gemacht, muss man sozusagen. Wir haben dann ein zweites Angebot abgegeben und ich habe mit der Führungskraft einen zweiwöchigen Jurfix gemacht, weil ich habe schon festgestellt, das wird bestimmt herausfordernd, einfach von der Art, von der Persönlichkeit dieser Person. Und wir hatten das zweite Angebot abgegeben, halbe Stunde Jofix, und unser Jofix fing eigentlich so an: Herr Martin, also ich bin mir nicht sicher, ob meine Kollegen ihren Kollegen das eigentlich richtig erzählt haben, was wir brauchen. Und da dachte ich so, das wird ein spannender Jofix. Und dann habe ich ein bisschen erzählen lassen, was er denn meinte. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber das und das bieten wir Ihnen da und da an. Und die Fragen, die Sie haben, kriegen Sie da und da beantwortet. Und dann meinte er so, okay, verstanden. Und dann kam das klassische Thema, ja, warum ist das so teuer? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, Sie kriegen das von uns, die Leistung, jene Leistung, das machen wir für Sie. Und dann sagt er auf einmal, oh, ja, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, dann passt das. Und ich bin aus dem Call raus und hatte die Zusage. Und ich sage dir, denn in einer halben Stunde davor habe ich mir gedacht, das wird bestimmt ein heißer Ritt. Und die Kunst war, zuzuhören. Einfach zuzuhören, wo sind die Befindlichkeiten, wo sind die Fragen, und das dann entsprechend zu beantworten. Aber auch natürlich bei der Wahrheit bleiben. Weil ich hätte ihm nie was erzählt, was wir nicht tatsächlich angeboten hätten oder gemacht hätten. Würde ich nicht tun. Aber alleine das Zuhören hat den Riesenunterschied gemacht. Und da war ich, Danny, ich muss es ehrlich sagen, bin raus aus dem Call, hab mir selber auf die Schulter geklopft, weil das wirklich toll war.
Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Puh, da muss ich an meine Mama denken. Meine Mutter ist letztes Jahr verstorben. Und meine Mutter war ein unheimlich toller Mensch. Und sie hat, egal was das Leben gebracht hat, Danny, das Leben angenommen, egal was es war. Es war teilweise sehr, sehr hart. Ich habe sehr früh meinen Vater verloren. Mein Vater war selbstständig, ein eigenes Unternehmen. Meine Mutter hatte zwei Teenager-Kinder. Und sie hat es trotzdem hingekriegt. Und diese Ruhe, egal was das Leben bringt, es einfach anzunehmen und es geht irgendwie weiter. Da würde ich gerne mehr davon haben.
Stark. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ui, ich sag, ich habe so viele tolle Bücher gelesen. Ich habe die letzten Bücher, wo ich sage, die fand ich wirklich toll. Ich habe eins gelesen von Bronnie Ware. Das heißt, 5 Dinge, die Sterbenden am meisten bereuen. Und das war eins der besten Bücher, die ich gelesen habe. Und ich sag dir auch, warum. Nicht nur wegen diesen 5 Themen, sondern was so spannend war, das ist eine Australierin und die hat eigentlich ist es ihre Biografie, die sie geschrieben hat. Und das war, sie war in Australien, war seit 10 Jahren bei einer Bank, ja, und hat immer gedacht, das macht ihr keinen Spaß. Und dann hat sie irgendwann gekündigt, irgendwie ihren ganzen Hausstand verkauft und alles, was sie mitnehmen wollte, in ihr Auto und ist durch Australien gefahren. Und hat dann irgendwelche Jobs angenommen. Ja, hier mal ein Job, da mal ein Job und immer durch irgendwelche Begegnungen, die sie hatte, mal so, oh, wir brauchen hier gerade Unterstützung. Und so ist die dann auch irgendwann in dieses Thema Sterbebegleitung gekommen. Und das fand ich unheimlich faszinierend, wie sie einfach ihr Leben gelebt hat. Also sie war unzufrieden, hat was geändert und hat ganz viele spannende Sachen erlebt. Fand ich ganz, ganz toll. Und ein weiteres Buch, was ich Ende letzten Jahres gelesen habe, war von Kamala Harris, The Truth We Hold. Und das hat mich fasziniert, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass sie sehr, sehr authentisch ist. Und dass sie wirklich fokussiert auf Menschen ist. Und dass auch, sie war ja Staatsanwältin und hat ja auch für kleine Leute gekämpft, die Probleme mit großen Organisationen waren. Also er hat sich unheimlich für Menschen eingesetzt und das Buch fand ich unheimlich faszinierend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich glaube, sie ist wirklich authentisch. Und ich glaube, 3 Bücher wolltest du wissen, oder? Überlege ich mal, was habe ich noch gelesen? Noch ein englischsprachiges von Nancy Pelosi, The Art of Power. Und das ist eine Biografie und was mich an dem Buch so faszinierend hat.
Ganz kurz vielleicht für die, die es nicht wissen, es war die Vorsitzende der Demokraten und hatte den Sitz des Senates, ne? Also den genau. Vorsitz des Senates, genau.
Genau, für Speaker of the House, genau, das genau, Nancy Pelosi. Und was ich da so toll finde in dem Buch, alle Entscheidungen for the children. Und das finde ich so toll. Es geht ja darum, ich meine, was ist unser Vermächtnis und was müssen wir heute tun, damit unsere Welt auch morgen noch positiv ist. For the children, ja, also für unsere Kinder. Unheimlich authentisches, schönes Buch zu lesen. Kann ich sehr, alle drei sehr, sehr, sehr empfehlen.
2 von amerikanischen Politikern und alles 3 Frauen, fällt mir gerade auf. So. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Behindert? Ich bin mir nicht sicher, Daniel, ob ich Glaubenssätze habe, die mich behindert haben. Wenn du mich jetzt so fragst und ich drüber nachdenke, mir fällt da spontan nicht irgendwie was ein. Eine Sache vielleicht, dass ich sage, ich kann das. Also dieses in das Positive, also diese Zuversicht.
Das wäre die 2. Frage. Also wenn du sagst, okay, Glaubenssätze haben, du kennst keine, die dich behindert haben, ist die Folgefrage, welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ich kann das. Absolut.
Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Mein Lieblingsfoto aus meiner Kindheit. Ich habe ein Foto, und das ist ein wirklich ein sehr schönes Foto. Da haben wir Dobermann-Welpen gekriegt. Afra hieß sie. Und die haben wir, ich glaube, mit 8, 9 Wochen haben wir die abgeholt. Und da gibt's ein schönes Foto mit mir, wo ich diesen Hund so, der sitzt so vor mir und ich knuddel diesen Hund. Und immer wenn ich dieses Foto heute noch sehe, das macht mir einfach eine unheimlich gute Laune, weil ich mich an das erinnere, wie schön das war, diesen Hund zu haben und haben zu dürfen.
Schön. Welches ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Oh, das ist eine spannende Frage. Der Ausgangsort meiner Lebensreise, meine Eltern. Meine Eltern haben mir ganz, ganz tolle Sachen mitgegeben und auch diese Zuversicht, was ich dir vorhin schon über meine Mutter gesagt habe, dass das Leben irgendwie immer weitergeht und dieses Vertrauen in sich, dass eigentlich alles möglich ist.
Schön. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Oder gibt es zwei Sachen. Einmal, ich gehe in einer gewissen Regelmäßigkeit morgens, also früh morgens joggen im Wald. Und das ist für mich Erholung pur. Es riecht gut, es knackt, die Vögel zwitschern. Ich sehe vielleicht ein Reh, das ist für mich unheimliche Erholung. Und ich laufe und das ist so das Gefühl der tiefen Entspannung. Mir ist auch schon mal passiert, nicht lachen, Danny, dass ich so irgendwie in der Ruhe war und aber festgestellt habe, huch, ich bin ja viel zu weit gelaufen, ich wollte ja gar nicht die große Runde. Ich kann mich unheimlich entspannen. Und die zweite Entspannung, die ich habe, ist, wenn ich Musik mache. Ich spiele Schlagzeug und ich singe. Und das ist dieses Gefühl, so in mir zu sein. Also so auch beim Schlagzeugspielen dieses Gefühl zu haben, so, oh, wer spielt denn hier? Das ist ja faszinierend, was hier die Hände und Füße gerade machen. Das ist so, als ob ich mir von außen zuschauen kann. Und beim Singen ist es so, ich weiß nicht, ob du singst oder mal gesungen hast, aber beim Singen ist es ja, du hast ja diese Energie in dem Körper, ja, also diese Luft und dieses Gefühl, dass es ganz warm wird. Und das ist absolut entspannt.
Ich habe Gesangsunterricht mal genommen, weil ich so schlecht singen konnte und habe aber viel über Atemtechnik da gelernt. Da bin ich, das verstehe ich sehr gut, was du meinst, ja.
Schön.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Mein Lieblingsmensch ist meine Frau. Meine Frau ist Medizinerin mit Leib und Seele und sie ist, ich weiß gar nicht, ob es da Worte gibt, aber sie ist so fürsorglich in dem, was sie tut, in ihrem Job. Und den macht sie wirklich mit Herzblut. Also sie ist ein Herzblut-Allgemeinmediziner mit einem enormen Wissen. Und sie macht so viele Weiter- und Fortbildungen. Also das ist wie so ein wandelndes Lexikon. Ja, die kannst du, glaube ich, alles über Medizin fragen. Das ist so ihre Leidenschaft. Und dann diese Liebe zu Menschen. Ja.
Sehr schön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Eine Erkenntnis war, als ich habe BWL studiert und überlegt habe, Mensch, was mache ich denn beruflich? Und bin in die Beratung gegangen, weil ich gesagt habe, Mensch, da lerne ich ganz viel. Ich sehe viele Unternehmen, verschiedene Personen, verschiedene Themenschwerpunkte. Und das hat mich bestärkt, um einfach weiter zu lernen. Und das ist dieses, was mich persönlich treibt. Ich bin unheimlich wissbegierig. Ich bin ja auch so ein, ich mache ja permanent irgendwelche Weiterbildung, Fortbildung. Aktuell mache ich gerade eine Zertifizierung im Bereich Resilienz. Und das bestärkt mich. Und das sind die richtigen Entscheidungen gewesen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Danny, weil ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe. Sonst musst du sie nochmal neu stellen.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ah, danke dir. Mein Interesse an Menschen und dem Austausch mit Menschen hat mich irgendwann in der Beratung, als ich Projektgeschäft gemacht habe, dazu bewogen, in Sales und Vertrieb zu gehen, Business Development, weil du ja da, du musst dich ja für deine Kunden interessieren, für die Themen, auch für den Menschen. Was treibt denn diese Person? Was kannst du tun, damit dieser Mensch oder das Unternehmen einfach besser gestellt ist? Und das war für mich die richtige Entscheidung, weil ich wirklich, wirklich Interesse an Menschen habe. Ich finde es unheimlich spannend, mich mit Menschen zu unterhalten. Und wenn es mir dann gelingt, etwas zu tun, dass die Person erfolgreicher sein kann oder das Unternehmen durch das Angebot, was wir machen, finde ich das einfach toll.
Cool. Welche Menschen inspirieren dich?
Mich inspirieren Menschen, die authentisch sind, ehrlich sind, die über sich hinauswachsen und die eigentlich etwas tun und eine Mission haben, die größer ist als sie selber. Finde ich unheimlich faszinierend und ich glaube auch, darum geht's. Also die Frage ist ja, was ist unsere Mission? Was ist unsere persönliche Mission? Warum sind wir hier? Und ich glaube, dass es da auch Dinge gibt, die über uns selber hinausgehen, auch über mich hinausgehen. Und ein Mehrwert für die Gesellschaft oder vielleicht für die Welt leisten zu können, finde ich sensationell. Sei es auch im kleinen Rahmen.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du gerne tun und warum?
Ui, das ist eine gute Frage. Ich hätte Lust, ganz spontan Angela Merkel zu treffen. Ich sag dir auch, warum. Jemand, der es schafft, ich glaube 16 Jahre Bundeskanzler zu sein, in der Hochpolitik es auszuhalten, in einer männerdominierten Domäne, das finde ich unheimlich faszinierend und mich würde es unheimlich interessieren, warum hat sie das gemacht? Was hat sie getrieben, dass sie das so lange gemacht hat? Das würde mich sehr interessieren.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Habe Mut, gib nicht auf.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Es gibt das schöne Lied von Frank Sinatra, I did it my way. Und das ist es. I did it my way.
Das ist vielleicht schon die Antwort auf die letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Stimmt, das war mein Mantra. I did it my way. Weißt du, ich versuche, Sachen gut zu machen. Aber auch natürlich passiert es dann auch immer mal wieder, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Aber den Wunsch oder die Ehrlichkeit zu haben, das war in der Situation die beste Entscheidung. Dem versuche ich zu folgen und ich versuche auch nicht gegen meine Werte zu verstoßen, sondern mich sehr, sehr unglücklich machen. Und ich glaube, dass ich so auch sehr zufrieden mit dem bin. Nicht, weil ich alles perfekt bin, aber ich glaube, ich habe das, dass ich sage, ich versuche das Beste. Und nie absichtlich jemanden zu verletzen. Und das ist ja immer sowas, was, das hat ja was mit Wirklichkeitskonstruktion. Es kann ja manchmal sein, du bist in einer Unterhaltung, sagst irgendwie ein Wort, was du gar nicht böse meinst. Aber dieses Wort triggert bei deinem Gegenüber irgendwas und kann vielleicht verletzen. Dazu ist es dann gut, darüber zu sprechen. Aber absichtlich, glaube ich, sollte man nie Menschen verletzen.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Lieber David, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch über das Potenzialprinzip. Vielen Dank für diese persönlichen und inspirierenden Einblicke.
Dani, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Freude, mit dir im Austausch zu sein und diesen Podcast mit dir zu führen. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.